Liebe Freunde, wir alle kennen den Spruch, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Interessant ist nicht nur diese letzte Zeile des Epilogs, interessant ist auch die erste Zeile. Diese erste Zeile lautet, ihr aber lernet, wie man sieht, statt stiert. Woraus für mich der Schluss entstanden ist, also in das Wesen der Dinge ein, das uns Brecht auffordert, in das Wesen der Dinge einzudringen. Und nicht an der Oberfläche kleben zu bleiben. Ich habe daraufhin mal den Versuch unternommen, ja, in das Wesen oder wenigstens in einen Teil des Wesens des rechten Terrorismus einzudringen und mir gedacht, das hier vorzustellen. Als im November 2011 der sogenannte nationalsozialistische Untergrund enttarnt wurde oder man ihn enttarnt hat, das ist ja alles im Grunde genommen noch offen, und sich zwei der Täter dann umbrachten bzw. umgebracht wurden. Auch die Frage muss man ja stellen dabei. War es für mich ein Anlass, mal so eine Art Faktencheck zu machen, um die Frage wieder einmal neu zu beantworten, wie äußert sich die Berliner Republik eigentlich zum rechten Terrorismus überhaupt? Welchen Standpunkt vertritt man? Wie weit nimmt sie den rechten Terrorismus und seine Opfer überhaupt zur Kenntnis? Wie weit steht man zur eigenen Politik auch kritisch gegenüber? Wie weit ist also Regierungspolitik, wenn man will, überhaupt kritisch dem rechten Terrorismus gegenüber? Denn auffällig war und bleibt ja bei allen Erscheinungen der letzten 30, 35 oder 40 Jahre, auffällig bleibt, dass jedenfalls nach meiner Kenntnis die für den Verfassungsschutz zuständigen Organe in keinem einzigen Falle rechte Täter entlarvt haben, sondern es waren regelmäßig Zufälle. Und ich glaube, halbwegs das Ganze zu kennen. Insofern ist es auffällig immer wieder, dass keine Enttarnungen erfolgten, sondern die Kommissar Zufall sozusagen immer wieder zur Aufdeckung führte. Interessant war für mich in diesem Zusammenhang, und da will ich euch dran teilhaben lassen, wie äußert man sich zu diesem Ereignis? Weil aus diesen Äußerungen, zumal sie alle relativ schnell nach der Enttarnung geäußert wurden, diese Äußerungen relativ schnell von Politikern kamen, also noch nicht so manipuliert, so durchdacht waren. Der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich am 13. November 2011 laut dpa: Es sieht so aus, als ob wir es tatsächlich mit einer neuen Form des rechtsextremistischen Terrorismus zu tun haben. Selbst Zeit Online, ist ja nun eine bürgerliche Zeitung, aber eine qualifizierte Zeitung, verwunderte sich und schrieb dann Folgendes: Wenn in Berlin Autos angezündet werden, ist weder ein Verdächtiger noch ein Bekennerschreiben nötig, damit die Politik vom linken Terrorismus spricht. Das Wort Rechtsterrorismus nahm Innenminister Friedrich gestern zum ersten Mal in den Mund. Es ist in der Tat so, vom Rechtsterrorismus, man vermeidet das Wort Rechtsterrorismus. Die Kanzlerin Merkel am 13.11. laut Zeit Online und dpa: Es ist ein außergewöhnliches Ereignis, dem man mit größter Sorgfalt nachgehen muss. Die Vorgänge ließen Strukturen erkennen, die wir uns so nicht vorgestellt haben. Bei ihr glaube ich das im Übrigen auch wirklich. Deshalb heißt es, immer wieder wachsam sein gegen jede Form von Extremismus. In diesem Fall wahrscheinlich Extremismus von der rechten Seite. Also ganz vorsichtig, also im FDJ-Studienjahr jedenfalls hat sie das nicht gelesen. Der Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes, Hans-Werner Wagel, am 12.11. Auch laut Zeit Online dpa: Wenn sich der Verdacht bestätigt, haben wir es mit dem schlimmsten Fall rechtsextremistischer Gewalt in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zu tun. Angesichts dieser völlig neuen Qualität ist es durchaus gerechtfertigt, hier von rechtsterroristischen Taten zu sprechen. Der Innenminister Nordrhein-Westfalens, Ralf Jäger, am 12.11. auch wieder in Zeit Online und bei dpa: Wir müssen die Hintergründe sorgfältig aufklären, aber was wir bisher wissen, ist in seinem Ausmaß erschütternd. Aus Rechtsextremisten sind Terroristen geworden. Der interimsmäßige Generalbundesanwalt Griesbaum am 17.11. in ARD. Ich war aktuell überrascht durch das Geschehen, das bekannt geworden ist, weil wir bei unseren Ermittlungen in den letzten Jahren nicht feststellen konnten, dass es in der rechtsextremen Szene rechtsterroristische, also festgefügte Strukturen gab. Ich weiß immer nicht, wo die Leute leben, ist wirklich schwer festzustellen manchmal. Zeit Online fragte am 13.11. dann, ist das eine neue Dimension von Rechtsterrorismus? Und beantwortet die Frage auch, vergleichbare Fälle hat es in Deutschland bisher noch nicht gegeben. Das ist schlicht und einfach geschwindelt. Ich bringe nachher noch Fallbeispiele. DPA meint am 17.11.2011 feststellen zu müssen, klar ist jedoch, dass die Staatsanwälte in den vergangenen Jahrzehnten vor allem von Linksterroristen und Islamisten in Atem gehalten wurden. Dennoch herrscht in Juristenkreisen nach wie vor die Auffassung, dass sich Rechtsradikale nur selten feste Strukturen schaffen und wenn, dann nicht annähernd so effektiv wie Linksradikale. Logisch. Musste auch so rumkommen. Also man erwartet eigentlich kaum noch was anderes. Der Berliner Rechtsextremismus-Experte Bernd Wagner am 12.11., Bernd Wagner war mal Kriminalist in der DDR, laut DPA, dabei geht es auch um Morde, logisch, von einem rechtsterroristischen Netzwerk in Deutschland geht er nicht aus, gleichwohl gäbe es Gruppen, die daran arbeiten, terrorismusfähig zu werden. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Hartmann warnte dann am 12.11.2011 auch noch davor, bereits jetzt voreilig von einem Rechtsterrorismus in Deutschland zu sprechen. Anlass zur Kritik an die Sicherheitsbehörden, sah Hartmann nicht. Ich sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verfassungsschutz hier eine gefährliche Entwicklung verschlafen hat. Das ist ein Querschnitt der Meinung, davon kann man Hunderte sammeln, aber das sind wenigstens noch exponierte Persönlichkeiten, da lohnt sich wenigstens noch hinzuhören. Eine zweite Frage, die ich mir in dem Zusammenhang gestellt hatte, spielte der rechte Terrorismus denn überhaupt bis 2011 im sicherheitspolitischen Denken der Verantwortlichen eine Rolle? Folgendes stellte sich heraus. Bis einschließlich 1997 rangierten in den Verfassungsschutzberichten, die lohnt sich auch mal zu lesen, linksextremistische Bestrebungen an erster Stelle. Erst dann wurde das geändert. Seit 1998 ist wenigstens die Reihenfolge Rechtsextremismus, Linksextremismus, Ausländerextremismus. Allerdings blieb diese Reihenfolge dennoch eine Formalie. Der Hauptfeind stand und steht links. Man kann das relativ leicht nachprüfen. Besucht irgendeine Antifa-Demo, dann bekommt man relativ schnell mit, wo der Feind gesehen wird und wer geschützt wird. Das ist nicht nur ein Verfassungsauftrag, das scheint offensichtlich sogar Begeisterung auszulösen. Noch im Mai 2008 erschien im Campus Verlag das Handbuch Soziale Bewegungen seit 1945. Darin war ein Beitrag von Dr. Thomas Grumpke, Doktor der Sozialwissenschaften, seit 2004 Mitarbeiter des Landesverfassungsamtes Nordrhein-Westfalen, zum Rechtsextremismus. Grumpke verwendet darin den Begriff Terror überhaupt nicht, er umgeht ihn geradezu. Billigt den Neofaschisten sogar zu, dass man diesen trotz zuweilen vorkommender wörtlich Menschenjagden und Tötungen doch das Streben nach grundlegendem sozialen Wandel nicht absprechen dürfe. Also demzufolge sind sie satisfaktionsfähig, gar keine Frage. Noch 2011 musste der damalige Innenminister Friedrich eingestehen, dass es im Verfassungsschutzbericht 2011 fälschlicherweise noch den Hinweis gibt, in Deutschland gäbe es kein rechtsterroristisches Potenzial. Zu diesem Zeitpunkt hatte allein der sogenannte NSU 10 Morde, 2 Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle begangen. Der NSU befand sich seit 13 Jahren im Untergrund. Also wenn das ein Bundesinnenminister nicht weiß und dann so eine Feststellung trifft, ist das schlimm. Und das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Im Neuen Deutschland wurde berechtigt darauf hingewiesen, dass in den Berichterstattungen oft Verharmlosung von einer rechtsextremen Szene statt von einer rechtsextremen Bewegung berichtet wird. Übrigens kennen wir das aus der Weimarer Republik schon. Neben der parlamentarischen Vertretung durch die NPD gibt es aber schon längst verschiedene rechtsextreme Subkulturen und Organisationen, unter anderem für Frauen, Kinder, Jugendliche, Studenten. Rechtsextremisten versuchen, ihre Ideologie durch Arbeit in Vereinen und Bürgerinitiativen versteckt zu verbreiten. In Mecklenburg, das wisst ihr aber vielleicht ja auch, in Mecklenburg und Sachsen-Anhalt gibt es ganze Gemeinden, die sind, kann man sagen, demokratiefrei, bundesrepublikfrei oder wie man es auch immer will, das sind rechtsfreie Zonen für Nazis. Und da die Bundesregierung ja das Wort Menschenrechte immer sehr gern in den Mund nimmt, vor allen Dingen dann, wenn sie sie anderen vorhält, habe ich dann mal geprüft, wie nimmt die Berliner Politik die Opfer von rechten Terror überhaupt zur Kenntnis. Abzulesen ist das ja relativ leicht, schon mal an der Gewissenhaftigkeit, mit der Opferzahlen erfasst werden. Folgendes war dabei festzustellen. Seit 1990 gibt es die bundesweite Erfassung der Todesopfer rechter Gewalt. Offiziell werden seitdem 63 Tote gerechnet. Kritiker sprechen aber schon längst von 184. Hinzu kommen 746 ungeklärte Delikte mit insgesamt 849 Opfern, die auf etwaige rechtsextreme und rassistische Hintergründe abgecheckt werden müssen. Das ist jetzt den Landeskriminalämtern aufgefallen, nachdem die NSU enttarnt wurde, dass sie das noch prüfen müssten. Offensichtlich ist auf extremistische Hintergründe überhaupt sind alle diese Fälle, bei denen es aber Tote gegeben hat, oder zumindest Verletzte, nicht geprüft worden, ob da rechtsterroristische Hintergründe sind. Also das, was wird jetzt, wird es gemacht. In Brandenburg übrigens auch. In Brandenburg sind seit 1990 28 Menschen ums Leben gebracht worden, laut Verein Opferperspektive. Polizeiliche Statistiken kommen in Brandenburg für denselben Zeitraum nur auf 9 Todesopfer. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2013 mehr als 11.000 rechtsextreme Straftaten erfasst. Unter den 11.761 Delikten waren 574 Gewalttaten, 561 Menschen wurden verletzt. Das ergibt sich aus Zahlen. Diese Zahlen sind nicht einfach so zugänglich. Petra Pau, die linke Politikerin, fragt jedes Jahr bei der Bundesregierung nach diesen Zahlen nach. Also von sich aus werden die nicht veröffentlicht. So, eingedenk dieses kurzen Checks will uns die offizielle Politik also ernsthaft erklären. Rechter Terrorismus ist ausschließlich der Terror von Nazi-Gruppen. Also es gibt im Grunde genommen nur Nazi-Gruppen, die Gewalt ausüben. Wobei aber der Zeitraum von 1990 bis heute offenbar noch nicht ausgereicht hat, herauszufinden in diesem Lande, was rechter Terror überhaupt ist und wie man seine Verbrechen erfassen kann. Also ein schlimmes Zeichen. Die Politik, so wird uns erklärt, wurde von rechts überrascht, da es solch einen Terror bisher angeblich nicht gab. Solch ein Terror war auch von rechts nicht zu erwarten, höchstens von links. Der Staat ist in keinster Weise verwickelt, er hat schon gar nicht so etwas verursacht. Leider hat es eine Reihe von Pannen und Versäumnisse gegeben, die müssten nun natürlich behoben werden. Der Staat ist selber Opfer und nicht etwa Täter. Das ist so die Resonanz, das ist im Grunde genommen die Konsequenz aus all dem, was nur in diesem Zeitraum von mir überprüft wurde. Die spannende Frage ist dann natürlich, ist das nun Unwissenheit? Und wenn ja, dürfen Politiker bzw. Personen, die ja in der Öffentlichkeit stehen und die für ihre Verantwortung für uns alle ja gut bezahlt werden, dürfen auch Sicherheitsbehörden so unwissend sein? Fragezeichen. Oder geht es politisch hier um Täuschung, Verharmlosung und Verschweigen, schlicht um den Versuch der Manipulation der Öffentlichkeit? Und wenn das so ist, warum ist das so? Ich überlasse jetzt erstmal jedem von euch die Antwort. Ich teile jedenfalls diese Einschätzung nicht. Ich behaupte stattdessen, rechter Terror ist nicht nur Nazi-Terror, rechter Terror ist viel komplexer. Rechter Terrorismus nährt sich nach meinem Verständnis aus zwei Quellen. Er hat zwei Standbeine, kann man auch meinetwegen sagen. Und diese zwei Quellen erklären auch, warum es nicht Pannen sind, nicht mangelnde Koordination der Sicherheitsbehörden oder Fehlleistungen und Falschbeurteilungen Einzelner sind, dass der rechte Terror in der BRD relativ komfortabel behandelt wird, sondern dass er System ist. Eine Quelle, ein Standbein ist der staatliche Terror, der wird überhaupt nicht in Rechnung gestellt. Das ist der Terrorismus, der von staatlich-gesellschaftlichen Strukturen gelenkt und gefördert wird. Davon hört man natürlich nicht. Diese staatlich-gesellschaftlichen Strukturen sind Kreise der Innen- und Außenpolitik, der Militärs, der Polizei, der Geheimdienste, der Justiz, das sind Wirtschaftsbosse, vor allem der Rüstungsindustrie. Zusammengefasst ist das, diesem und jenem wird der Begriff noch bekannt sein, ist das der militärisch-industrielle Komplex, und den muss man sicherlich in diese Richtung auch sehen. Der staatliche Terrorismus als Faschismus ist jedem von uns sicherlich ohne Schwierigkeiten sofort geläufig. Es wird leider nicht so häufig darauf geachtet, dass es in den bürgerlichen Demokratien auch eine schleichende Unterwanderung durch Rechts gibt, dass diese Demokratien zu gegebener Zeit möglicherweise auch, wenn es dann notwendig ist oder für notwendig erachtet wird, von bestimmten Kreisen eben halt auch beseitigt werden kann. Das haben wir ja schon mal in Deutschland erlebt. Wir erleben es übrigens schleichend auch in Ungarn, wir erleben es schleichend selbst in Tschechien, wir erleben es nicht bloß schleichend, sondern ziemlich direkt in der Ukraine. Also man kann hingucken, wo man will. Es gibt schon auch in Frankreich im Übrigen und Italien relativ starke Tendenzen, die nicht einfach so beiseite geschoben werden können. Was nach meinem Dafürhalten besonders schlimm ist, diese rechten Kräfte polarisieren auch die Gesellschaft. Radikaler wird sowieso und die Gewalt nimmt zu, und das erleben wir ja auch. Eine weitere Quelle ist dann der Nazi-Terror. Das ist nicht zu bestreiten, das ist sozusagen das zweite Standbein, der Terrorismus offen faschistischer Gruppen und Kräfte. Diese Betrachtungsweise ist in der Öffentlichkeit nicht alltäglich, das will ich hier auch ganz klar sagen. Es ist aber meine Meinung. Alle Welt spricht zwar über den Nazi-Terror, aber nur wenige sehen rechtlich, staatlich, gesellschaftliche Strukturen und Kräfte des Kapitalismus. Mit dieser Meinung lehne ich mich auch oder nehme ich Bezug auch auf DDR-Literatur. Nach meinem Dafürhalten sind die Einschätzungen, die zum rechten Terrorismus getroffen wurden, vollkommen korrekt, vollkommen in Ordnung. Deshalb sehe ich auch keinen Grund, eine andere Meinung zu haben. Das heißt aber nicht, dass hinter diesem staatlichen Terror sozusagen, und der liegt mir schon etwas mehr auf dem Magen, muss ich mal sagen, als der Nazi-Terror schlichtweg, von einzelnen Gruppen oder von Organisationen. Hinter diesem staatlichen Terror steht natürlich keine homogene Herrschaftsklasse, wie man sich das manchmal vorgestellt hat in der Vergangenheit, sondern auch die Interessen der herrschenden Klasse sind sehr, sehr differenziert und durchaus auch mitunter gegensätzlich. Ein von den Antikommunisten mit größtem Hass verfolgter Mann beschreibt das so: Die Bourgeoisie bildet in allen Ländern unvermeidlich zwei Systeme des Regierens heraus, zwei Methoden des Kampfes für ihre Interessen und für die Verteidigung ihrer Herrschaft, wobei diese zwei Methoden bald einander ablösen, bald sich miteinander in verschiedenartigen Kombinationen verflechten. Die erste Methode ist die Methode der Gewalt, die Methode der Verweigerung jeglicher Zugeständnisse an die Arbeiterbewegung, die Methode der Aufrechterhaltung aller alten und überlebten Institutionen, die Methode der unnachgiebigen Ablehnung von Reformen. Die zweite Methode ist die Methode des Liberalismus, der Schritte in Richtung auf die Entfaltung politischer Rechte, in der Richtung auf Reformen, Zugeständnisse und so weiter. Nicht aus böser Absicht einzelner Personen und nicht zufällig geht die Bourgeoisie von der einen Methode zur anderen über, sondern infolge der radikalen Widersprüche ihrer eigenen Lage, ich denke, die meisten werden es erkannt haben, dieser Mann ist Wladimir Iljitsch Lenin Uljanow. Sein Artikel heißt Die Differenzen in der europäischen Arbeiterbewegung. Er hat es schon 1910 festgestellt. Und dass das keine unwichtigen Figuren sind, die hier Herrschaftsinteressen wahrnehmen, haben wir gestern Abend erlebt, als wir Thilo Sarrazin hier in Potsdam zu seiner Buchvorstellung begrüßen durften und das mit der Demo auch gemacht haben, der immerhin seit 1975 im öffentlichen Dienst ist. Er war in leitender Person bei der Deutschen Bahn, er war Finanzsenator, das wisst ihr, er war Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank und er ist nicht der Einzige, er ist inzwischen ziemlich abkömmlich. Wenn man sich die ganze Riege, ich könnte jetzt hier eine Reihe von Namen, aber lassen wir es mal, Thilo Sarrazin ist sowieso im Gespräch, insofern muss man da nicht weitergehen. Nehmen wir alleine die Alternative für Deutschland, da kann man quer durchgucken, dann haben wir alle die Personen im Grunde drauf, die wir immer so, zu denen man sagen müsste, sie gehören zu diesem Schoß, aus dem das kriecht. Wer Organisationen und Konzerne wissen will, die hier in diesen militärisch-industriellen Komplex reinzuordnen sind, der braucht sich nur die Jahresberichte des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts SIPRI zur Hand nehmen. Das ist ein Who's Who der großen Rüstungsfirmen, Rüstungsgewinner, also der Profiteure, auch letztlich von Terrorismus, wenn es denn wieder erforderlich ist. Die Schlussfolgerung daraus muss auch sein, alle Illusionen, die es immer noch sehr breit gibt, zu verhindern, dass es die Neutralität eines Staates, eines kapitalistischen Staates gäbe. Es gibt keine Neutralität des kapitalistischen Staates, nicht des Militärs, nicht der Polizei, nicht der Geheimdienste, nicht der Justiz und auch nicht der Wirtschaftseliten. Auch wenn sie untereinander, miteinander in Machtkämpfe verwickelt sind, ändert das nichts daran. Wenn es gegen die Demokratie geht, dann sind sie schon einig. Beide Quellen, beide Standbeine, also dieser staatliche Terror und der Naziterror sind zwei Seiten ein und derselben Medaille meines Erachtens. Beide Seiten verbindet strikter Antikommunismus. Die Nazis auf der Straße nennen das dann Anti-Antifaschismus. Sie verbindet die Bereitschaft, im politischen Interesse Gewalt einzusetzen und sie verbindet das Elitäre, die Orientierung auf die eigene Macht. Heute ist der 26. Februar, heute vor 90 Jahren, am 26. Februar 1924 begann der Prozess gegen Hitler, Ludendorff, Röhm und Kriebel als die Verantwortlichen des Putsches vom 9. November 1923. Kein Zufall war der Gerichtsort München. München scheint in der Hinsicht Tradition zu kriegen. Eigentlich wäre der Staatsgerichtshof in Leipzig zuständig gewesen damals, doch die bayerische Regierung hatte ihn an sich gezogen, um zu verhindern, dass ihre eigene Verstrickung bei diesem Putsch gegen die bürgerliche Demokratie offenbar werden könnte. Heute findet der Prozess auch wieder in München statt. In Bayern war ja auch relativ viel, waren ja auch einige Aktionen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes. Der Nazi-Terror spielt in diesem Wechselverhältnis seine Rolle und sei es, die staatlichen Terror zu motivieren oder vom staatlichen Terror abzulenken. Lässt er sich nicht ausreichend kontrollieren, wird mal wieder ein Alibi für die Öffentlichkeit gebraucht oder beunruhigt auch der Nazi-Terror zu sehr die Menschen oder nehmen Nazi-Gruppen den mitunter propagierten Antikapitalismus, ihr habt sicherlich auch mitunter schon gesehen, dass sie antikapitalistische Losungen mit sich herumtragen. Also nehmen Sie diesen Antikapitalismus tatsächlich ernst, dann werden Sie verboten oder anderweitig ausgeschaltet. Auch dafür gibt es ausreichend Beispiele. Eine wichtige Regulierungsrolle spielen dabei die Geheimdienste, denn sie können geheim, clandestin oder wie man es auch mal nennen will, das tun, was das Licht der Öffentlichkeit scheut. Und wenn ich das sage, meine ich jetzt nicht nur die Geheimdienste der Bundesrepublik, also die Landesverfassungsschutzämter, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst, sondern ich meine auch die vielen Geheimdienste, die hier in diesem Land herumwuseln. Alleine von den Amerikanern gibt es Zahlen, dass mindestens 1000 Mann in Deutschland, diesen Plänen Deutschland unterwegs sind, um die Geheimdienstinteressen der USA zu befriedigen. Und ich bin davon überzeugt, da sind die vielen Aktionsgruppen, die aus den USA direkt einfliegen, überhaupt noch nicht mit im Bilde drin. Das sind die ständigen Kräfte. Diese Kenntnis gab es auch früher schon. Sie sind ja hier wie bei sich zu Hause. Oder noch besser, sie tun hier die Dinge, die sie zu Hause gar nicht dürfen. Im Zusammenhang mit dem Prozess gegen den sogenannten NSU wurde und wird von kritischen Polizisten und Journalisten nicht ohne Grund immer wieder gefragt, wie viel Staat steckt denn in dieser NSU? Ich komme nachher nochmal darauf zurück, hoffe ich. Ob und inwieweit der rechte Terrorismus ohne die Hand der Geheimdienste überhaupt den heutigen Umfang hätte, ist echt fraglich. Die Frage wird aber auch schon ganz offiziell gestellt. Geheimdienste gründen rechte Terrorgruppen, sie unterwandern sie, um sie zu manipulieren, sie nutzen sie, um politische Gegner zu diskreditieren, indem sie denen den Terror unterschieben oder indem sie versuchen, sie durch die Medien als Verschwörungstheoretiker zu diffamieren. Sie gewinnen Rechte, um in gegnerische, also linke Organisationen einzudringen. Sie beseitigen mit ihrer Hilfe unliebsame Gegner. All das lässt sich nachweisen. Insofern ist, wenn man über rechten Terrorismus redet, immer über die unheilige Allianz zwischen kapitalistischem Staat, seinen geheimen und offiziellen politischen und anderen Interessen und Nazi-Terror zu reden. Und wer kritisch über Terrorismus redet, wer sich mit rechten Terrorismus beschäftigt, muss sich zwangsläufig auch mit Geheimdiensten beschäftigen. Das kann aber auch zu Ärger führen. Wer dieses Wechselspiel nicht beachtet, wird den fruchtbaren Schoß, ja, aus dem das Koch nicht eindämmen können. Insofern trifft die Antifa, wenn sie bei Anti-Nazi-Demos den Nazis zuruft, ohne Verfassungsschutz seid ihr nur zu zehnt tatsächlich den Kern des eigentlichen Problems. Dieses Ineinandergreifen lässt sich an der Reihe von Falldarstellungen nachweisen. Es gab Anfang der 50er Jahre in der Bundesrepublik einen Bund, der nannte sich Bund Deutscher Jugend, BDJ. Der war verbunden mit einem technischen Dienst. Dieser BDJ ist nach meiner Auffassung das Modell oder das Muster, wie man auch immer will, für rechten Terrorismus generell. Man kann jedenfalls viele Dinge, deshalb sage ich dazu mal ein bisschen mehr, viele Dinge, die dort aufgetreten sind, sind bis heute gang und gäbe. Sie lassen sich nur nicht mehr so gut nachweisen wie zu dem Zeitpunkt, aber nun ist es ja auch schon genügend Zeit vergangen. Ansonsten wird ja in vielen Fällen bis in den Tod geschwiegen. Insofern hat dieses Beispiel aus meiner Sicht auch eine besondere Bedeutung. In das kritische Blickfeld geriet der BDJ, als am 9. September 1952 der ehemalige SS-Hauptsturmführer Hans Otto, der Leiter der Abteilung Organisation im BDJ war, bei der Kriminalpolizei in Frankfurt am Main ein Geständnis ablegte. Aus welchem Grunde, lasse ich jetzt mal offen, da gab es auch Intrigenspiele, jedenfalls der stellte sich. Er hatte dazu überhaupt gar keinen Grund, denn der BDJ war eine offiziell und ordnungsgemäß am 23. Juni 1950 in der Bundesrepublik registrierte Organisation, immerhin mit einem Startkapital von 1,7 Millionen D-Mark. Ein Mercedes kostete ungefähr zu dem Zeitpunkt 6.000 D-Mark, also 1,7 Millionen war eine enorme Summe, die die zur Verfügung plötzlich hatten. Dass der BDJ stramm antikommunistisch war, war kein Geheimnis. Er verstand sich als Kampfgruppe gegen den Bolschewismus, vor allem gegen die angeblich kommunistisch gelenkte FDJ. Nach seiner Ideologie befand sich die Welt seit 1939 im Abwehrkampf gegen den Totalitarismus. Gründer, Ideologe und Vorsitzender war ein gewisser Paul Lüth alias Peter Bohr, ein glühender Antikommunist, der seine Haltung unter anderem in seiner 1951 veröffentlichten antisowjetischen Denkschrift Bürger und Partisan über den Widerstand von gestern, heute und morgen dokumentiert hatte. Gute Verbindungen zur Bonner Politprominenz verstanden sich von selbst. Redner beim BDJ war der spätere Bundeskanzler Kiesinger beispielsweise. Es gibt Fotos, auf dem Adenauer mit den uniformierten BDJlern zu sehen ist. Also die befanden sich da in guter Gesellschaft. Berüchtigte Altnazis und Kriegsverbrecher gehörten zum Sponsoren- und Funktionärskreis, zum Beispiel Klaus Barbie, genannt der Schlechter von Lyon. Da brauche ich sicherlich jetzt hier nicht viel mehr zu sagen, den kennt sicherlich jeder. Der BDJ-Funktionär war Friedhelm Busse, vielleicht etwas weniger bekannt, aber bis in die Gegenwart Idol der Neonazis. 2012 stand seine Beerdigung in der Zeitung. Die brachte dann Ärger in der Öffentlichkeit, weil eine Reichskriegsflagge mit ins Grab gelegt worden ist, die dann wieder von der Polizei rausgeholt werden musste. Finanziert wurde der BDJ vom US-Geheimdiensten CIC, das war damals die Spionageabwehr der US-Armee, dann die CIA, vom Ministerium für Gesamtdeutsche Fragen, vom Innenministerium, von Coca-Cola, von Bosch, Salamander, Remsmar und Sarotti. Also der militärisch-industrielle Komplex hier in etwas kleinerer Fassung wieder dabei. Nach Eigendarstellung des BDJ war die Gesamtmitgliederzahl 1951 17.500. Immerhin kein kleines Terrorpotenzial, denn das waren alles ausgebildete, zu dem Zeitpunkt noch ausgebildete, entweder Wehrmachtsoffiziere oder Offiziere der Waffen-SS in den Dienstgraden zwischen Oberleutnant und Oberst. Also schon eine schlagkräftige Truppe, zweifellos. Wenn man von Ablegern noch ausgeht, dann war das schon, naja, eine gewaltige Macht. Organisationen von diesem Schlage waren ja in der Bundesrepublik Normalität. Eine Reihe werdet ihr noch mitkennen, beispielsweise der KGU, die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, oder den Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen oder die Ostbüros von SPD, FDP, CDU und DGB. Das waren ja mehr so, würde ich mal einfach jetzt behaupten, locker staatlich organisierte. Es gab aber auch Nazi-Gruppen, die im Übrigen bis heute ihre Ableger haben, die Europäische Befreiungsfront, ich nenne sie nur, die Nationaldeutsche Befreiungsbewegung, die Volkssozialistische Bewegung Deutschlands, die Wehrsportgruppe Rover, die Wehrsportgruppe Hoffmann oder die Deutsche Aktionsgruppe. Erstaunlich ist bei solchen Darstellungen immer wieder, jeder fast schon Sechsjährige kennt durch die Medien Al-Qaida oder die RAF, das sind Namen, die sind geläufig, die sind als Schreckgespenst überall an der Wand. Diese Namen hier sind recht bescheiden, die werden auch nicht allzu oft genannt. Die muss man schon versuchen zu finden. Das sind aber alles Organisationen, die in sich immer die Dreieinigkeit von Staat, Altnazis und Neonazis enthalten. Aber zurück zum BDJ. Ein Merkmal hob den BDJ von diesen anderen Organisationen allerdings ab. Alle waren antikommunistisch, auch extrem antikommunistisch, überhaupt nicht die Frage. Aber der BDJ, und das offenbarte dann eben der Otto der Kriminalpolizei nur auch noch ausgerechnet, nämlich, dass neben diesem legalen Arm es noch einen illegalen gab. Dieser illegale, clandestine oder wie Sie ihn nennen wollen, bewaffnete Arm gar mit eindeutig terroristischen Aufgaben nannte sich harmlos technischer Dienst. Er wurde aber auch inoffiziell zum Teil Peters-Organisation genannt, nach ihrem Chef, einem Oberleutnant der Wehrmacht, Peters. Diese Doppelstrategie der Nazis oder dieser Bewegung, kann man ja schon sagen, diese Doppelstrategie gibt es bis heute. Es ist deshalb vielleicht, das stelle ich jetzt einfach mal so frech in den Raum, vielleicht deshalb auch nicht so sehr zu verwundern, dass man bei dem nationalsozialistischen Untergrund auch gar nicht so sehr wild ist, darauf nun zu suchen, wo denn vielleicht die offiziellen Ableger sein könnten, wenn die dann nun die geheime Truppe gewesen sein sollten. Wobei es drei mit Sicherheit auch nicht nur gewesen sind. Aber das ist ja nur eine Annahme von mir, die kann ich jetzt einfach mal so nennen. Aber sei es jetzt, wie es sei, also auf jeden Fall diese Doppelstrategie, die sollte man sich ruhig merken. Wo die einen sind, sollte man auch ruhig weitersuchen. Da gibt es gewöhnlich dann auch noch irgendwie andere, die irgendwie anders tätig sind. Die Sicherheitsbehörden allerdings der Bundesrepublik scheint das nicht so sehr zu bewegen. Im April 1951 war als geheime Untergrundorganisation, Unterorganisation der sogenannte Technische Dienst gebildet worden. Der war dann auch entsprechend super abgedeckt, logischerweise. Das Entscheidende, das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln war informiert. Der stellvertretende Leiter war durch diesen Peters, den Leiter dieser Untergruppe, informiert worden, sozusagen von Offizier zu Offizier. Man kannte sich ja. Alleine diese Untergrundtruppe soll 2000 Mann umfasst haben. Sie waren ausgebildet. Sie waren überprüft von den amerikanischen Geheimdiensten worden. Akzeptiert wurden rechte Antikommunisten und Rechtsradikale. Faschisten wurden aufgenommen, weil die alle als zuverlässig galten. Diese Untergrundarmee, kann man ja sagen, sollte wie ein Freikorps praktisch den Bolschewismus bekämpfen. Offiziell wurde gesagt, dass es Truppen waren, oder Truppenteile oder wie man sie auch immer bezeichnen will, Kommandogruppen oder wie auch immer, dass sie dazu da gewesen sein würden für den Fall, dass die sowjetische Invasion beginnt, um dann sozusagen als Kommandotruppen im Rücken der Roten Armee zu arbeiten. Vor allem sollten sie, so wurde offiziell gesagt, vor allen Dingen sollten sie führende westdeutsche Personen schützen, indem sie sie aus dem Bereich der Roten Armee rausbrachten, also irgendwie woanders hinbrachten, wo sie in Sicherheit waren. Erstaunlich oder etwas seltsam mutete allerdings dann doch an, dass komischerweise auf den entsprechenden Listen nur Kommunisten und linke Sozialdemokraten standen. Kein Mensch hat, es wurde ja dann auch nicht öffentlich gefragt, aber kein Mensch hat natürlich gefragt, wieso nur ausgerechnet die von dem Staat so besonders geschützt werden sollten. Kein CDU-Funktionär war komischerweise auf diesen Listen. Es waren alles wirklich nur Kommunisten und linke Sozialdemokraten. Später dann stellte sich so unter der Hand eben heraus, dass es auch noch sogenannte Proskriptionslisten gab. Heute würde man einfach Todeslisten dazu sagen. Darauf war zum Beispiel Wehner oder der damalige SPD-Chef Ollenhauer. Diese Listen, die wurden ja auch unter anderem in der Gegenwart von der NSU geführt. Diese Listen machten dann wahrscheinlich den eigentlichen Zweck, weshalb man diese Leute schützen wollte, wohl deutlicher. Und auch, was mit ihnen geschehen sollte. Diese Organisation hatte, um dann an die entsprechenden Personen, die auf den Listen standen, auch heranzukommen, Mitglieder in die SPD schon eingeschleust. Sie errichteten Depots, sie hatten in großen Bunkern und Schießanlagen sich festgesetzt. Sie wurden von den Amerikanern trainiert. Sie hatten auch sowjetische Beutewaffen, an denen sie ausgebildet wurden. Ich sage das, weil mitunter ab und an zufällig, na logisch, immer mal solche Waffendepots komischerweise gefunden werden, noch heute. Die Waffen sind meist in sehr gutem Zustand. Nachdem der technische Dienst aufgeflogen war, musste er im Januar 1953 verboten werden. Und interessant ist, was nun wieder geschieht. Und da sind Ähnlichkeiten mit ähnlichen Fällen in der Gegenwart wirklich, wie man immer so schön sagt, wahrscheinlich wirklich nur zufällig. Bundeskanzler Konrad Adenauer behauptete, von der ganzen Affäre nichts gewusst zu haben. Ganz klar, die Fotos, wie die zustande kommen, wusste er wahrscheinlich auch nicht. Walter Dunelli, der amerikanische Hochkommissar in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, erklärte, dass das Netzwerk ohnehin genau in diesem Monat aufgelöst werden sollte. Alle, das Bundesverfassungsgericht, die Oberbundesanwalt, die Bundesanwaltschaft ließen die Leute, die hatten ein paar Tage gerade gesessen, sofort wieder frei. Der dritte Strafsenat stellte am 6. Juni 1957, die wurden auch alle freigesprochen, 1957 unter anderem fest, wörtlich, dass man diese Tätigkeit dieser Leute ja verstehen könnte. Übrigens noch in den 70er Jahren wurden dieselben Begründungen durch die Bundesanwaltschaft vertreten. Wörtlich eine gewisse Ratlosigkeit dieser Menschen, die sich eben halt deshalb in diesen Gruppen zusammengefunden hätten, eine gewisse Ratlosigkeit gegenüber der von kommunistischer Seite ohne Hemmungen getriebene Agitation gekennzeichnet gewesen wäre. Sie waren sozusagen Opfer des Kommunismus. Der BDJ hätte außerdem das Ziel erklärt, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und gegen totalitäre Bestrebungen jeder Art zu arbeiten. Das reichte aus, die Leute waren alle frei. Die Akten verschwanden dann auch nicht beim Bundesjustizminister, da wäre immerhin der Zugriff nicht so sicher gewesen, sondern beim Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. Der hierfür mitverantwortliche Bundesanwalt Dr. Hubert Schrübbers machte dann anschließend eine Blitzkarriere bis hin zum Chef des Bundesverfassungsschutzes. 17 Jahre später, Norbert Podewin würde jetzt wahrscheinlich neben mir sitzen und grinsen, 17 Jahre später musste er diesen Job wieder aufgeben, als bekannt wurde, dass er schon zu NS-Zeiten als Staatsanwalt in politischen Strafsachen gegen Kommunisten und politische Widerstandskämpfer am Oberlandesgericht Hamm tätig gewesen war. Die CIC war es damals, übernahm die von der deutschen Polizei inhaftierten BDJ-Mitglieder und setzte sie sofort auf freien Fuß und alle Unterlagen wurden übernommen. Der Chef dieser Untergrundorganisation, Peters, begab sich in amerikanische Schutzhaft und durfte dann 2 Monate lang wichtige Unterlagen vernichten, bevor er sich dann der deutschen Polizei stellte. Paul Lüth, der Obervorsitzende sozusagen, der BDJ, der verschwand in den, heute würde man sagen, in den Untergrund. Der verschwand so sehr in den Untergrund, dass ihn jeder Journalist finden konnte. Der reiste auch ganz offen durch die Bundesrepublik. Offiziell war er aber verschwunden. Dann gab es auch einen Untersuchungsausschuss, das kennen wir auch, das ist üblich dann, beziehungsweise eine Untersuchungskommission, sogar eine deutsch-amerikanische, die 4-mal tagte, die das Ganze für ziemlich harmlos erklärte, auch die Postskriptionslisten und die Karteiblätter für harmlos hielt. Die Karteiblätter, das war übrigens auch ja fast schon ein Treppenwitz, kann man sagen, die Karteiblätter waren identisch. Die Personalblätter waren identisch mit den Personalblättern des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das war natürlich sicherlich auch nur Zufall. Ansonsten sollten alle alles vergessen und das funktionierte auch ganz gut, bis dann 1990, deshalb weiß auch heute eigentlich über den BDJ kaum jemand noch etwas, jedenfalls kaum jemand, der in Westdeutschland groß geworden ist. Ja, also man konnte das alles verschweigen bis zu dem Moment. Das war der Oktober 1990, wo der italienische Ministerpräsident Andreotti etwas enthüllte, was es nach demokratischem Verständnis überhaupt nicht hätte gehen dürfen. Andreotti stand zu dem Zeitpunkt unter Mordverdacht und dem Verdacht der Mafiatätigkeit und war nun irgendwie wo in der Zwickmühle und versuchte, sich insofern, sagen wir mal, durch einen größeren Skandal, den er aufdeckt, sozusagen sich reinzuwaschen. Er enthüllte also die Existenz einer italienischen Stay-Behind-Organisation namens Gladio, der lateinische Ausdruck für das römische Kurzschwert, bekannt aus der Zeit auch von Mussolini. Diese SBOs, das stellte sich dann so ganz nach und nach raus, diese Stay-Behind-Organisationen waren Organisationen, die sich von der, wie schon beim BDJ, die sich überrollen lassen sollten von der sowjetischen Invasionsarmee, um dann Sabotage, Diversion zu betreiben und zugleich dann auch wichtige, für Westdeutschland wichtige Personen sozusagen in den Untergrund zu schleusen. Diese Organisation gab es in ganz Europa, die gab es in Südeuropa, die gab es in Nordeuropa. sie gab es auch in den neutralen Ländern, erstaunlicherweise. Im Übrigen findet zurzeit in Luxemburg ein Prozess statt, der heißt, vielleicht habt ihr davon gehört, wird in Deutschland erstaunlicherweise kann man bald nicht mehr sagen, ziemlich totgeschwiegen, ein Prozess statt in Luxemburg gegen, der nennt sich Bommel-Leor-Prozess, also Bombenleger-Prozess. Da geht es um Attentate und Anschläge, die in den 80er Jahren in Luxemburg stattgefunden haben, zu denen man nie Täter gefunden hatte. Es gibt aber eine sehr starke Verteidigung in Luxemburg, die den Verdacht geäußert hat, dass es eine Stay-Behind-Organisation gewesen sein könnte, die damals, um die Bevölkerung sozusagen aufzuputschen, diese Attentate, diese Anschläge durchgeführt hat. Diesen Prozess sollte man ruhig verfolgen, mal sehen, was da herauskommt. Es gibt auf jeden Fall dort einen sehr guten Verteidiger. Zwei Polizisten sind angeklagt, die sollen das nun gewesen sein. Inzwischen geht das Gerede so, als dass selbst das Prinzenhaus verdächtig sein könnte. Mal sehen, was aus der ganzen Sache herauskommt. Interessant ist sie allemal. Hier in Deutschland habe ich bis jetzt nur, ja, in der Jungen Welt habe ich mal was gelesen, aber auch nur mal einmal einen Artikel. Ansonsten, bei Telefon ist, glaube ich, noch, und also im Internet. Ansonsten findet man davon sehr wenig. Interessant ist es aber allemal. Interessant auch, diesen SBOs, also diesen Stay-Behind-Organisationen, lag politisch und liegt politisch die Strategie der Spannung zugrunde. Bei dieser Strategie geht es darum, Spannungen in den Ländern zu schüren, die Bevölkerung sozusagen so lange mit Terrorismus zu bewegen, bis irgendwer nach dem Führer schreit, nach einer Junta, einem Militärjunta, also jedenfalls nach Rechten schreit, um die Ordnung wiederherzustellen. Das ist im Grunde genommen das Grundmuster dieser Strategie, eine uralte. Man kann sie im Übrigen heute, wenn man will, auch durchaus in Venezuela richtig gut beobachten. Es geht also in erster Linie ging es darum, und so, darum ging es auch im Übrigen bei den Stay-Behind-Organisationen, linke Kräfte auszuschalten. Selbst linke Parlamentarier auszuschalten und im wahrsten Sinne des Wortes auch mit Hilfe faschistischer Organisationen, die unterwandert worden sind. Das ist, könnte ich jetzt alles hier im Detail belegen, würde uns aber ein bisschen zu weit führen. Offiziell wurden alle Operationen dieser Stay-Behind-Organisationen, die unterstanden übrigens, die waren übrigens geheim. Auch die Regierungen der meisten Länder wussten davon gar nichts. Eingeweiht waren nur einige hohe Geheimdienstoffiziere, die dann auch Mitglied natürlich waren. Eingeweiht waren häufig noch hohe Militärs. Ansonsten auch die Parlamente wussten davon überhaupt nichts. Die Parlamente hatten auch keinerlei Kontrolle. Die Kontrolle wurde ausgeübt lediglich von den Amerikanern und den Briten. Ansonsten durfte dort niemand Kenntnis weiter bekommen. Diese Gruppen liefen dann auch in der Regie dieser Leute. Also offiziell wurden diese Operationen dann 1991, nachdem dieser Eklat dort gewesen ist, eingestellt. Kurios, über Gladio konnte man jedenfalls dreimal in der Presse die Auflösung lesen. Dreimal, also jedes Mal musste es offensichtlich noch nicht so richtig geklappt haben. Es gibt auch Gerede, man findet ab und an auch immer wieder mal Waffendepots und anderes. Es geht das Gerede, dass diese Organisationen nach wie vor existieren. Ganz logisch wäre es nach meinem Verständnis insofern nicht, weil sie überflüssig geworden sind. Inzwischen sind die Staaten alle schon längst, die Armeen schon, die Geheimdienste alle schon längst so weit, dass die eigene Kommandogruppen in dieser Richtung haben, also eigentlich kein Bedarf mehr für solche Art Gruppen besteht. Staatsrechtlich ergab sich 1968 eine vollkommen veränderte Situation. Der wird eigentlich heute sehr wenig Rechnung getragen. 1968 nutzte die Große Koalition die Gelegenheit und führte die Notstandsgesetze ein. Trotz Widerstandes in der Öffentlichkeit, auch bürgerlicher Kräfte, wurden die Notstandsgesetze eingeführt, die es auch heute noch gibt. Sie gelten für den Verteidigungsfall, den Spannungsfall, den inneren Notstand und im Katastrophenfall. In diesen Fällen werden die Grundrechte kategorisch eingeschränkt. Die Vollmachten zum Gewalteinsatz werden faktisch total ausgedehnt. Sie sind dann auch nicht mehr kontrollierbar. Die Frage, die sich im Zusammenhang mit den Notstandsgesetzen natürlich stellt, ist die, wer kann ausschließen, dass die Notstandsgesetze als Ermächtigungsgesetze die Demokratie beenden. Immerhin hat Deutschland das schon einmal erlebt, mit der Reichstagsbrandverordnung vom Februar 1933. Auf Grundlage des 48. Artikels der Weimarer Reichsverfassung wurden ja alle Rechte im Grunde genommen ausgeschaltet. Diese Notstandsgesetze existieren. Die entsprechenden Maßnahmen dazu laufen nach wie vor, selbst die Übungen dazu laufen. Also wäre schon mal das Rechtsinstrument für rechten staatlichen Terror eigentlich da. Natürlich wird es bestritten, das ist ja selbstverständlich. Und natürlich wird auch gesagt, dass das alles demokratisch legitimiert ist, abgesichert ist, dass das nicht nochmal passieren kann. Naja, wer es glaubt, muss auch wirklich einen großen Glauben haben. Wer eine Vorstellung bekommen will, wie das praktisch aussehen könnte, hat das auch in Deutschland schon erlebt. Beim G8-Gipfel in Heiligendamm beispielsweise, wer das nur annähernd verfolgen konnte, allzu dicht durfte ja niemand ran, aber wer das verfolgen konnte, der konnte erleben, wie Notstand aussehen soll. Der Bürger hat dann absolut nichts mehr zu sagen. Und wie dort mit Demonstranten umgegangen wurde, das lässt sich schildern. Ihr könnt es im Internet wirklich an vielen Stellen vorlesen. Es gibt ja Gott sei Dank auch noch ein Internet, wo dann auch mal diejenigen, die betroffen waren, sich äußern dürfen, wie mit Demonstranten umgegangen wird. Wer das in einfacher Form erleben will, der hat das erlebt in Frankfurt bei den Blockupy-Demonstrationen, Protesten. Wer das einfach erleben will, kann es in Berlin immer wieder mal erleben, wenn Antifa gegen die Nazis auftreten, also wenn Aufmärsche der Nazis stattfinden und Demonstrationen stattfinden, dann hat man, ich war mehr als einmal dabei, dann hat man relativ schnell ein klares Feindbild. Man weiß auch, die Polizei hat auch eins. Und das ist nicht allzu schwer zu erkennen dann. Schon manchmal die Blickrichtung ist schon interessant. Ich wollte damit nur darauf hinweisen, also es ist nicht so, man braucht da gar nicht mehr so sehr viel üben. Es wird schon sehr häufig, es kommt schon relativ häufig, sehr viel von dem zum Einsatz, was dann erst richtig zum Einsatz kommt. In neuerer Zeit gab der Zwischenbericht der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Frühgeschichte des Bundesnachrichtendienstes preis, dass Gehlen in Seilschaft mit Adenauer und Globke einen illegalen Apparat gründen wollte. Das war allerdings noch 50er, 60er Jahre, für den Fall, dass die SPD irgendwie an die Regierung kommen sollte. Das, was damals nicht nötig war, weil sie kam nicht an die Regierung, es gab diese Koalition in der Art nicht. Als Brandt 1969 Kanzler wurde, gründeten Unionsanhänger 1970 einen eigenen geheimen Dienst, der von niemandem kontrolliert wurde, außer von der CDU selbst. Strauß wusste davon und Kohl ebenfalls. Die haben Informationen erarbeitet. Dieser Dienst bestand bis 1982. Also über 12 Jahre. Dann übernahm die CDU wieder die Macht und dann war der Dienst natürlich sinnlos. Nicht mehr nötig. Den hat es gegeben. Da wurde weder das Parlament informiert, den gab es im Geheimen. In den USA im Übrigen dasselbe. Es sind ja auch die großen Vorbilder. Als Bush an der Macht war, mit Rumsfeld zusammen, dem damaligen Verteidigungsminister, War Ihnen die CIA nicht, schwindelte Ihnen die CIA nicht gut genug, jedenfalls nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Daraufhin wurde im Verteidigungsministerium an der Seite von Rumsfeld ein eigener Geheimdienst geschaffen. Das nannte sich Office of Special Planes. Die haben dann alle Analysen erarbeitet, und zwar so, wie sie Bush wünschte, haben wollte. Solche Erkenntnisse, Geheimdienstes war es dann, dass der Irak eben Massenvernichtungswaffen hat. Wir wissen heute, das war gelogen. Dass Hussein mit Bin Laden zusammenarbeitet. Wir wissen heute, das ist gelogen, das wäre gar nicht möglich gewesen. Dass angeblich sich der Irak aus dem Niger Uran beschaffen will. Wir wissen, das war gelogen. Also dieser Dienst war dazu da, noch besser zu lügen, als es die CIA kann. Einige vielleicht noch aktuelle Bezüge. Ich stelle da vorsichtshalber lieber nur Fragen. Ich glaube, die Position, die ich hier vertrete, findet auch aktuell jede Menge Bestätigung. Nehmen wir das Beispiel nationalsozialistischer Untergrund. Ich stelle da die Frage, wie soll Mann oder Frau an harmlose Pannen und versehensstaatliche Strukturen glauben, wenn Rassismus innerhalb der polizeilichen und möglicherweise auch geheimdienstlichen Strukturen festgestellt wird, das ist ja festgestellt worden, ja, wenn es sogar Interesse an der Bildung rechtsextremer Strukturen in diesen Kreisen, also wie Ku Klux Klan aus den USA gibt, und diese Strukturen hat es gegeben, die wurden gesteuert von V-Leuten eines Landesamtes für Verfassungsschutz. Polizisten waren dort jede Menge auch mit drin, der ist inzwischen aber aufgelöst, aber kein Polizist entlassen. Wie soll man also dieses Mann-Frau an harmlose Pannen und Versehen staatlicher Strukturen glauben, wenn egal von wem demokratische Untersuchungs- und Kontrollorgane mittels Cleaning, Verdunkelung, Beweisunterdrückung, Behinderung, Aussageverweigerung, falsche Aussagen, falscher Zeugen, Schreddern von Akten, Verschweigen von Informationen, Verharmlosung von Aktionen, Verzögerung von Aktenübergaben und systematisch unterlaufen werden. Alles so passiert. Wenn offenbar internationale Vernetzungen von Belarus über die Ukraine bis in die USA von Nazigruppen zu verzeichnen sind, wenn Täter über 13 Jahre wie die NSU nicht gefunden werden, obwohl sie einen großen Bekanntenkreis bundesweit bis international haben und sich im Untergrund nicht einmal sonderlich konspirativ, siehe Urlaube auf Fehmarn, verhalten, wenn offenbar Verfassungsschutzämter, MAD, BND, Bundesnachrichtendienst, also diverse Landeskriminalämter und ausländische Geheimdienststellen den rechten Terrorismus unterwandert haben. Wenn alleine im Umfeld von nur diesen drei Leuten mindestens, ich glaube, es lassen sich noch viel mehr finden, mindestens 24 V-Leute herumgespitzelt haben, zum Teil sogar enge Vertraute waren. Und trotzdem aber alle sagen, sie waren ahnungslos. Ich nehme ein zweites Beispiel, Beispiel Ukraine. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen. Wer will die Strategie der Spannung als überholt und dem Kalten Krieg zugeordnet bezeichnen und erlebt aktuell das Beispiel Ukraine? Was ist das anderes? Wer würde einem Außenminister der BRD nicht etwas mehr verordneten Antifaschismus der DDR wünschen, wenn man neben ihm einen Verantwortlichen von der NPD-Schwester Svoboda oder dem Kameradschaftskumpel rechter Sektor sieht? Auf einem Foto neben dem Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, der Tjerniborg. Wer will EU und vor allem BRD freisprechen für das Wiederaufleben der Organisation ukrainischer Nationalisten, eigentlich ein Faschistenverband, gar nicht anderes, oder der ukrainischen aufständischen Armee des Faschisten Stepan Bandera? Wer will die NATO freisprechen, wenn es sich als wahr herausstellen sollte? Die Information kann ich nicht überprüfen. Dass bereits 2006 Kräfte der Nazi-Gruppe ukrainische Selbstverteidigung, die gibt es allerdings, ihre Ausbildung auf einer NATO-Basis in Estland gehabt haben. Ihr wisst, in den baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen sind die Nazis sehr angesehen. Die SS-Verbände, die alten SS-Verbände haben sich wieder zusammengefunden und dürfen dort regelmäßig jedes Jahr ihre Paraden, kann man fast sagen, ihre Demos abhalten. Wer will es mit zivilem Widerstand erklären, wenn über Wochen und Monate die Belagerung einer Innenstadt Kiew logistisch komplett von Unterkünften, Ausstattung, Beköstigung, Bewaffnung und Nachschuborganisation möglich ist? Man konnte selbst die nagelneuen Uniformen sehen. Ich glaube nicht, dass die alle aus Armeebeständen waren. Die sahen mir nicht alle so aus. Wer würde denn das alles in Berlin erlauben? Die Frage muss man ja auch mal stellen. Man muss jetzt nicht ein Freund von Janukowitsch sein. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Dennoch müssen so eine Fragen ja wohl gestattet sein dürfen. Auch dort stellt sich wieder einmal der Beweis, dass durch deutsche Politik auch gezeigt wird, wie nützlich Faschisten sein können. Und das auch nicht nur bei Umstürzen und Staatsstreichen. Ich habe noch einige Hinweise, vielleicht für Interessenten. Wie gesagt, ich hatte auf den Prozess in Luxemburg verwiesen, kann man über Internet nicht ganz leicht, aber immerhin verfolgen, wenn man denn will. Die Protokolle sind jedenfalls recht interessant. Man muss allerdings dann die Deutschsprachigen sicherlich erwischen. Luxemburgisch kann ich auch nicht, also das wäre dann schwierig. Dieser Prozess gegen die zwei Polizisten, dann der Prozess gegen NSU sowieso, der bleibt interessant. Ich glaube allerdings, dass wir die Wahrheit nie erfahren werden, aber er wird noch Monate gehen und man kommt sicherlich zumindest an viele Wahrheiten heran, die unerwünscht sind, dass wir sie erfahren. Direkt zum Naziterror in Brandenburg gibt es meines Erachtens zwei gute Veröffentlichungen. Im Internet sind die zu finden. Eine war hier bei euch im Januar von dem antifaschistischen Pressearchiv Potsdam, wenn ich das richtig gesehen hatte, ne? Bei euch im Programm. Die Chronik neonazistischer Aktivitäten 2013 in Potsdam und Umland. Und es gibt auch eine Online-Recherche-Broschüre zum organisierten Narzissmus in Westbrandenburg für 2013 ebenfalls im Internet. Also da kann man sich auch, wenn man möchte, noch informieren. Ich danke euch. Applaus